So, lieber Georg, ich stelle dir nochmal die Frage, beziehungsweise was in der Anzeige steht. Bibellesung. Was passiert, wenn der Messias, der hohe Priester, das Allerheiligste im himmlischen Heiligtum verlässt, wo er jetzt noch für uns als einziger Vermittler und einziger Fürsprecher direkt vor dem alleinigen Gott Jahwe, in Klammern dem Herrn, Klammer zu, dem Vater steht, Fragezeichen. Hebräerbrief, unter anderem Kapitel 5 bis 10, Insel Amrum, jeden Sonnabend am heiligen Sabbattag, dem Tag Jahwes, in Klammern des Herrn, www.sabbatbits.
Jawohl.
Ja.
So, was soll man auf diese Frage antworten? Ich habe schon mal erwähnt, wiederhole.
Ja.
Es ist der Zeitpunkt, wo die Bibel sagt, in Offenbarung, wer böse ist, der sei fernerin böse, und wer heilig ist, der sei fernerin heilig.
Mhm.
Und das Ganze wurde im Alten Bund durch das den Ritual des Hohen Priesters vorgeschattet, indem der Hohe Priester an diesem einen Tag, am sogenannten Yom Kippur-Tag, in das Allerheiligste gehen durfte. Ja, er musste sogar gehen. Er musste gehen an diesem Tag. Und bevor er hineinging, musste er die Kleider wechseln. Er musste die schönen und priesterlichen Kleider ausziehen und die einfachen heiligen Kleider anziehen, die beschrieben wurden als gemacht aus weißem Leinen. Diese hat er angezogen, bevor er hineinging, dann ging er hinein in das Allerheiligste, hat seinen Dienst verrichtet, und wenn er fertig war, kam er heraus und hat das Heiligtum, also das Allerheiligste und alles, was da war, und das Heilige und den Altar gereinigt, und hat dann symbolisch die Sünden aus dem Heiligtum herausgebracht und auf den zweiten Bock, der für Azazel bestimmt war, gelegt, und hat die Sünden auf diesen Bock übertragen, auf das Haupt dieses zweiten Bockes, den sogenannten Sündenbock. Und wenn das fertig war, dann hat er die Kleider rausgezogen, dann war er nicht mehr Fürsprecher, sondern dann war er Richter. Und das ist die Zeit zwischen Ende der Gnadenzeit und Wiederkunft. Mhm. In dieser Zeit, wenn die sieben Plagen herunterkommen, sitzt Jesus bereits auf der Wolke und wartet den Befehl vom Vater ab, wann er erscheinen soll. Das heißt also, wenn Jesus aus dem Allerheiligsten heraustritt, dann ist die letzte Entscheidung gefallen. Kein Mensch hat dann noch die Möglichkeit, die Fronten zu wechseln. Also, sondern das, was er in diesem, wenn Jesus herauskommt, dann ist die letzte Entscheidung gefallen. Und wer sich vorher entschieden hat für Gott, der ist bei Gott. Und wer diese Entscheidung nicht getroffen hat, der ist außerhalb. Es gibt keine einzige Möglichkeit mehr nach diesem Zeitpunkt, dass jemand sich bekehren kann oder nur eine andere Gelegenheit hat, zu Gott zu finden. Solange Jesus noch drin ist, im Allerheiligsten, kann jeder noch diese Entscheidung treffen. Wenn Jesus herausgeht und die Kleider wechselt, dann ist Schluss, ein für alle Mal.
Was muss der Mensch beachten? Der muss ja das Gesetz Gottes doch jetzt anfangen zu beobachten, zu halten.
Er muss anfangen, also wie gesagt, Gott richtet ja den Menschen nach dem, was er weiß. Wir, die wir wissen, müssen jetzt die Entscheidung treffen. Und die es noch nicht wissen, wie ich schon vorhin sagte, Gott trägt Sorge, dass jeder Mensch die Gelegenheit bekommt. Und durch das Sonntagsgesetz, das ist der Anlass, wird der laute Ruf notwendig. Denn da muss eine Entscheidung getroffen werden. Wenn das Sonntagsgesetz kommt und fordert, dass jeder Mensch Sonntag halten muss, dann sagt Gott, dann ertönt der laute Ruf, Gott spricht, haltet deinen Sabbat. Und dann muss sich der Mensch entscheiden. Der Sabbat ist das Zeichen, das Siegel Gottes, der Sonntag, und alles, was damit zusammenhängt, alle Dogmen, das ist das Mahlzeichen des Tieres. Und bevor sich nicht der letzte Mensch entschieden hat, bleibt Jesus so lange drin, bis der letzte aufrichtige Mensch die Entscheidung für oder gegen Gott getroffen hat. Und wenn das geschehen ist, dann ist es fertig, dann ist das Gericht, das Untersuchungsgericht fertig und dann kommt Jesus heraus und wie gesagt, die Sünden werden dann von ihm nicht auf Azazel, sondern auf Satan gelegt und er wird 1000 Jahre gebunden sein und so wie der Bock in der Wüste war, ist Satan 1000 Jahre auf einer Wüstenerde, wo kein Mensch mehr lebt, weil ja kein Leben möglich ist und das ist der Vergleich zwischen Alten und Neuen Testament.
Was ist mit der ersten und mit der zweiten Auferstehung? Weil viele sagen, ja, wir haben ja 1000 Jahre Zeit, uns zu überlegen.
Ja gut, aber das ist eine falsche Theorie, nicht? Weil es ist 1000 Jahre Zeit. Im Jesaja steht, die Toten werden liegen. Von einem Ende zum anderen. Es ist niemand da, der sie begraben soll. Ja, wer soll sie begraben? Die Gottlosen, sie kommen bei der Wiederkunft Christi um. Es bleibt kein einziger Mensch am Leben. Und die am Leben bleiben, die werden verwandelt und hinweggerückt. Also die Erde ist wüst und leer. Wüst und leer, was bleibt, ist Satan und seine Engel. Die bösen Engel, die können 1000 Jahre hier herrschen, aber sie haben keine Arbeit, es ist niemand da, den sie verführen können und Satan ist so sinnbildlich gesprochen gebunden. Satan ist gebunden, weil er keine Menschen hat, die er verführen kann. Das sind die 1000 Jahre.
Was ist mit der Posaune?
Bitte?
Was ist mit der sechsten Posaune?
Das sechste Siegel läuft parallel mit der sechsten Gemeinde.
Ja.
Die sechste Posaune ist kurz vor der Wiederkunft.
Ist das dann schon nach dem Sonntagsgesetz, die sechste Posaune?
Das ist die Zeit, wo das Sonntagsgesetz anfängt.
Anfängt.
Und das Sonntagsgesetz reicht dann in die siebte Posaune hinein bis zur Wiederkunft. Und das Todesdekret wird kurz vor der Wiederkunft, also vielleicht 2-3 Monate vorher bekannt gegeben werden, dass in der ganzen Welt auf einem ganz bestimmten Tag alle liquidiert werden, die sich nicht beugen und den Sonntag annehmen. Das ist schon in der Plagenzeit. Aber das Sonntagsgesetz selbst, das fängt schon bereits in der sechsten Posaune an, wenn noch die Gnadenzeit läuft. Da läuft noch die Gnadenzeit und deshalb kann man sich ja entscheiden. Deshalb wird ja der laute Ruf ertönen nach dem Gesundheitsgesetz und das ist noch in der sechsten Posaune. Da ist Jesus noch Hoherpriester, er ist noch unser Fürsprecher. Es besteht noch die Möglichkeit, eine Entscheidung für oder gegen Gott zu treffen. Das ist in der sechsten Posaune. In der siebten Posaune ist die Gnadenzeit beendet. Da donnern die sieben Plagen von Gott wuchtig auf alle, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben. Die anderen werden von Gott beschützt. Da wird kein einziger versehrt, ganz egal, wo er sich befindet, im Gefängnis oder in den Bergen oder in den Schluchten oder irgendwo. Gott beschützt sie, bis Jesus erscheint in Kraft und Herrlichkeit.
Das ist wirklich Gottes Liebe.
Ja, also das ganze Endzeitszenario, das ist ja sehr, sehr interessant, aber man muss, wenn man das verstehen will, muss man praktisch die Bibel auswendig kennen. Ich hatte verwechselt mit dem sechsten Siegel. Das sechste Siegel läuft mit der sechsten Gemeinde parallel. Das siebte Siegel läuft mit der siebten Gemeinde parallel. Und hier ist ja unsere Gemeinde auch auf dem Holzweg. Weil unsere Lehre sagt, das siebte Siegel ist, wenn Jesus wiederkommt. Das ist also total daneben. Was braucht, wozu soll das Siegel geöffnet werden, wenn alles vorbei ist? Das siebte Siegel muss geöffnet werden, das siebte Siegel enthält die Posaunen 1 bis 7. Das siebte Siegel enthält die Posaunen 1 bis 7, also die Posaunen 1 bis 4, das Meer wird betroffen, die Erde wird betroffen, die Flüsse werden getroffen, die Luft wird getroffen. Damit geht es weiter mit der fünften Posaune. Da fängt die Verführung an, die große Verführung. In der sechsten Posaune, da kommt schon Verfolgung wegen dem Sonntagsgesetz. Das ist in der sechsten Posaune. Und in der siebten Posaune, das enthält die sieben letzten Plagen. Die siebte Posaune enthält die sieben letzten Plagen, dann ist keine Gnadenzeit mehr. Dann werden viele Menschen jammern und klagen und schimpfen und so. Es ist aber nichts, weil es ist keine Entscheidungsmöglichkeit mehr. Es ist niemand mehr da, der also da etwas ändern könnte. Jesus hat die Kleider gewechselt. Er ist in der siebten Posaune. Das ist die Zeit, wenn die Gnadenzeit zu Ende ist. Diese Zeit der sieben Plagen, schätzungsweise dauert das ungefähr ein Jahr. Schätzungsweise. So schreibt auch die Schwester weiter. So wie die Plagen in Ägypten, das hat ja auch fast ein ganzes Jahr gedauert. Der Pharao hatte so viel Zeit, sich zu entscheiden, für oder gegen Gott, aber er hat sich nicht entschieden und deshalb keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Wer sich nicht für Gott entscheidet, der ist gegen Gott.
Was hat es sich auf sich mit den 2300 Abenden und morgen, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden?
Ja.
Das kennen ja die meisten gar nicht.
Das ist diese Zeit, eine prophetische Zeit, und die fing man an zu verstehen nach der großen Enttäuschung 1844. Die Leute damals haben dieses Datum errechnet, das Datum war richtig, aber das, was geschehen sollte, das war falsch, weil sie angenommen haben, mit der Reinigung des Heiligtums, das kann nichts anderes sein, als Jesus kommt wieder. Und das haben sie fest geglaubt und haben sich darauf vorbereitet. Und dann kam die große Enttäuschung. Und dann sind die meisten ja abgefallen, aber die treu geblieben sind, die haben gesagt, Gott kann sich nicht geirrt haben. Und der Fehler liegt nicht bei Gott, sondern der liegt wahrscheinlich bei uns. Und so war es auch. Am 23. Oktober hat Gott schon das Geheimnis gelüftet, weil die haben ja am Morgen des 23. Oktober sind sie enttäuscht auf die Knie gegangen und haben gesagt, lieber Gott, wir haben gewartet, Jesus soll kommen, er ist nicht gekommen, zeige uns, woran das liegt und zeige uns, was wir zu tun haben. Und da sind ja zwei einfache Leute gegangen, um andere aufzusuchen, und in einem Maisfeld ist einem von diesen Zweien ein Gesicht gezeigt worden. Und der andere wartet und sagt, ja, wieso kommst du nicht? Ich warte doch auf dich. Und dann sagt der andere, der im Maisfeld stand, und hat gesagt, ja, Gott hat uns unser Gebet erhört, denn wir haben heute Morgen gebetet, er soll uns zeigen, was los ist. Und mir wurde klar gezeigt, dass Jesus, statt zu kommen auf die Erde, ist er aus dem Heiligen ins Allerheiligste gegangen. Das war die Vision, nicht? Wir haben dann angefangen zu studieren und haben im Hebräerbrief gefunden, dass es ein himmlisches Heiligtum gibt. Und seither wissen wir, was das bedeutet, die 2300 Abende und Morgen, die haben sich an diesem Tag erfüllt. Da waren die 2300 Morgen angefangen vom Aufbau Jerusalems bis 1844, das waren genau 2300 Tage, prophetische Tage, oder 2300 wirkliche Jahre. 2300 wirkliche Jahre, von dem Zeitpunkt, als der Befehl erging, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden sollte, bis 1844 war diese Zeit abgelaufen, und dann wurde das himmlische Heiligtum angereinigt zu werden. Das heißt, Jesus gehen aus dem sogenannten Heiligen, himmlischen Heiligen, in das sogenannte himmlische Allerheiligste und mit den Kleidern, die ich vorhin beschrieben habe, mit den reinen, mit den Heiligskleidern, mit den einfachen, reinen, weißen Kleidern ging er hinein und hat den letzten Dienst im großen Versöhnungswerk angetreten, nämlich das sogenannte Untersuchungsgericht, das in der Bibel also beschrieben wird, dass das Gericht anfängt am Hause Gottes, im ersten Petrusbrief steht das, und dieses Untersuchungsgericht, das läuft heute noch, und irgendwann in der Zukunft, wenn das Sonntagsgesetz Gestalt annimmt, dann geht es von den Toten zu den Lebendigen über und werden die allerletzten, die da noch leben, werden dann gerichtet und versiegelt. Und wenn sie versiegelt sind, bekommen sie den Spätregen und durch diese Kraft des Spätregens sind sie fähig, den lauten Ruf ertönen zu lassen, weltweit. Und dann kommen die Letzten heraus, da ist noch sechste Posaune. Und wenn der Letzte herausgekommen ist, dann geht Jesus heraus aus dem Allerheiligsten, dann ist die sechste Posaune fertig, dann fängt die siebte Posaune an, dann fangen die sieben letzten Plagen an, Jesus sitzt auf der Wolke und wartet, bis die sieben Plagen fertig sind und dann kommt er in Kraft und Herrlichkeit.
Was war mit der Sichtung? Die Sichtung der Gläubigen, die findet oder kann jetzt schon stattfinden?
Also Sichtung hat es schon immer gegeben, aber der Höhepunkt der Sichtung wird durch das Sonntagsgesetz ausgelöst. Der Höhepunkt, weil gerade die letzte Gemeinde, die von Gott bestimmt ist, ihre Aufgabe zu erfüllen, da werden die meisten diese Aufgabe nicht erfüllen. Sie werden stattdessen das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Und das ist die Sichtung. Das Sonntagsgesetz löst diese letzte große Sichtung aus. Die meisten nehmen das Mahlzeichen an, auch von denen, die berufen sind, das heißt also von der Gemeinde, aber die treu bleiben, das sind die, die dann in dieser Sichtung übrig bleiben. Der Überrest, der übrig bleibt, durch diese Sichtung bleiben die übrig und die bleiben treu, die halten den Sabbat und das sind die, die dann auch versiegelt werden, weil Jesus noch im Allerheiligsten ist. Es ist immer noch die sechste Posaune und wenn sie versiegelt sind, bekommen sie den Spätregen in Fülle und dieser Spätregen befähigt sie, den lauten Ruf ertönen zu lassen. Wenn der laute Ruf ertönt weltweit, kommen die Letzten aus allen Kirchen, aus allen Religionen, aus Babylon heraus, die herauskommen wollen, die diese Entscheidung treffen, die kommen heraus und wenn der Letzte die Entscheidung getroffen hat, dann kommt Jesus heraus und dann ist die sechste Posaune zu Ende, dann fängt die siebte Posaune an, dann fangen die sieben Plagen an und wie gesagt, dann läuft alles ganz wie ein Uhrwerk, läuft bis Jesus dann erscheint.
Tja, und viele Menschen und Professoren und Regierungsmänner sagen, das ist ja alles, das sind alles Märchen.
Ja.
Alles Märchen. Friede, 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 sagen sie.
Ja. Das haben sie bei Besinnung gesagt, aber sie sind alle umgekommen. Und die das jetzt sagen, das sind Märchen, die werden auch alle umkommen. Weil Gott hält Wort, gell? Gott steht zu seinem Wort. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, gell? Und deshalb ist es ja wichtig, deshalb ist es ja wichtig für uns. Wir müssen die Entscheidung natürlich vorher treffen, da hast du ja vollkommen recht.
Ja.
Die aber jetzt noch nichts wissen, die können ja jetzt keine Entscheidung treffen. Paul sagt, wie sollen sie entscheiden, wenn ihnen jemand predigt, es muss gepredigt werden, wie sollen sie predigen, sie müssen lernen, sie müssen geschickt werden und das geschieht alles. Also wenn das Sonntagsgesetz in Kraft tritt und wenn gefordert wird, dass jeder Mensch auf dieser Welt das Sonntagsgesetz halten muss, sonst wird er niedergemacht. Dann greift Gott ein und schließt die aus der Gemeinde aus, die untreu sind und die treu bleiben oder treu geblieben sind. Die werden versiegelt, sie sind lebendig, sie werden versiegelt. Das heißt also, wer böse ist, also wer heilig ist, ist nicht fortheilig. Sie können nicht mehr, wie wir sagen, Zeit ist sehr kurz. Es ist gar keine Gelegenheit zur Sünde mehr, weil die Trübsal ist so groß, Schwester Weiß schreibt, sie beten Tag und Nacht. Gott sorgt dafür, dass sie nicht umkommen. Gott sorgt dafür, dass sie nicht, egal wo sie sich befinden, ob sie im Gefängnis sind oder wo sie sind, dass sie nicht umkommen. Sie bekommen ihr Brot, sie bekommen ihr Brachwasser, dass sie überleben. Diese kurze Zeit erhält sie Gott am Leben, bis sie verwandelt werden. Und dann ist die Sache erledigt. Es ist sehr wichtig. Ich habe mich ja mit dieser Sache sehr, sehr intensiv beschäftigt. Weil das kann man nicht mal, wenn man die Lektion gründlich macht, kann man das. Das muss man zusätzlich also sich Zeit nehmen. Und mir bleibt sehr wenig Zeit, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Aber trotzdem, ich habe viel besucht, viel geforscht und auch viel gelernt, auch mir vieles aufgeschrieben. Und es ist auch vieles in meinem Gedächtnis hängen geblieben. Ich habe ja jetzt das, was ich gesagt habe, ich habe ja keine Vorlage mehr. Ich stehe hier ganz, ich habe nur den Hörer in der Hand. Kein Buch, kein nichts zum Lesen, nichts zum Schreiben, gar nicht. Das habe ich alles so frei wiedergegeben, gell?
Was ist denn jetzt hier mit vielen Menschen sagen, ja, die in den Sonntagskirchen sind, wir feiern den Auferstehungstag. Manche wissen, dass der Sabbat, der siebte Tag des Herrn, der Sonnabend, der Samstag ist. Aber trotzdem sagen sie, nein, wir halten die Gebote Gottes, aber wir feiern den Auferstehungstag. Ja, Johannes hier nochmal. Ja, das ist. Anscheinend ist die Frage sehr relevant. Sonst wäre ich nicht rausgeflogen aus der Leitung. Ich stelle sie dir nochmal. Viele Menschen in anderen Gemeinschaften, die halten ja den Sonntag und sie sagen, sie halten den Auferstehungstag. Sie sagen zwar natürlich auch, wir halten die Gebote Gottes, wir sind treu, wir lesen in der Bibel, aber wir halten den Auferstehungstag, den hat Jesus Christus geheiligt. Das ist aber im kompletten Widerspruch zur Heiligen Schrift. Denn Jesus Christus und die Apostel haben alle nach ihrer Gewohnheit den Sabbat gehalten. Und sie haben nie den Sonntag gehalten. Außer in Apostelgeschichte 20,7 steht ja drin, dass Petrus, glaube ich, war es, dass er in den Sonntag hinein, am ersten Tag der Woche bei der Versammlung, aber dieser Bibelvers ist nachweislich gefälscht, und zwar vor 1870 stand klipp und klar drin, aber auf einem Sabbat.
Ja, also die Sache ist klar, weil die katholische Kirche behauptet ja von sich aus, dass sie das Recht hat, mit den Geboten Gottes zu ändern. Die katholische Kirche hat Kraft ihrer Autorität von Gott, die Möglichkeit zu dispensieren, das heißt also die Gebote zu ändern im Auftrag Gottes. Und damit ist die Sache alles klar. Also die katholische Kirche bekennt sich ganz klar, dass sie aus eigener Vollmacht durch die Autorität Gottes die Gebote geändert hat. Und somit ist diese Sache ganz eindeutig geklärt und gelöst. Biblisch, der Sabbat ist das Zeichen zwischen Gott und seinem Volk im Alten Bund, im Neuen Bund, an dem ändert sich nichts. Und das Zeichen des Tieres ist eben dieser geänderte Tag, das ist das Zeichen ihrer Macht. Und das sagt ja die katholische Kirche selbst. Das Zeichen unserer Macht ist der Beweis, dass wir Vollmacht haben, den biblischen Sabbat auf den Sonntag verlegt zu haben. Das ist das Zeichen unserer Macht.
Und alle, die dem Tier ein Bildnis machen, beziehungsweise dem folgen und der katholischen Kirche oder dem Tier, sich diesem Tier zu unterstellen, die werden oder sind nicht eingetragen in das Buch des Lebens.
Ja, das sind diejenigen, deshalb ist ja das, dieser falsche Prophet ist ja derjenige, der dieses Bild errichtet. Das heißt also im Klartext, das protestantische Amerika bringt es fertig, die Welt zu zwingen, diesem ersten Tier ein Bild zu machen. Das heißt also, die USA machen dieses Bild, indem sie der Welt sagen, ihr müsst das erste Tier anbieten. Weil das erste Tier, also das ist ja der Vatikan. Vatikan ist zwar eine Größe, kirchlich gesehen eine Größe, politisch ist Vatikan keine Größe. Und deshalb müssen diese zwei zusammenkommen. Die kirchliche Größe und die weltliche Größe, die militärische Größe, das ist USA, gell? Die Weltmacht. Und die Weltmacht zwingt die Welt, die Autorität der Kirche anzuerkennen. Das ist das Bild. Das ist das Bild des Tieres. Und das kann man nachlesen in Offenbarung Kapitel 13, im ersten Teil, also von 1 bis 11, glaube ich, oder 12. 1 bis 12, da wird das erste Tier beschrieben. Und ab Vers 11 oder Vers, ich weiß nicht genau, ich hab jetzt nichts hier.
Ja, kein Problem.
Ja, da wird das zweite Tier. Das zweite Tier kommt aus der Erde und dieses zweite Tier macht, dass alle, die auf Erden wohnen, das erste Tier anbeten und sein und macht ein Bild. Dieses zweite Tier macht ein Bild und zwingt die ganze Welt, dieses Bild und das erste Tier anzubeten. Und wer das nicht tut, der wird sanktioniert, dem wird die...
Nicht mehr kaufen und verkaufen können.
Ja, das ist also eben das entzogen, das wird mir also die Existenz entzogen, man kann nicht mehr kaufen und verkaufen. Und wer immer sich noch nicht beugt, da kommt dann das Todesdekret. Das Todesdekret, wie gesagt, sagt, das geht dann in die siebte Posaune hinein, in die sieben Plagen. Und dieser sogenannte Stichtag, das ist eigentlich der Tag, an dem Jesus kommt. Das ist genau der Tag, das ist der Stichtag. An diesem Tag sollen alle, auch die allerletzten, niedergemacht werden. Und die Schwester Weite schreibt das in Neuen, sie sagt, die sind schon unterwegs und jubeln schon. Jetzt ist Schluss, jetzt sind diese Querulanten alle weg. Nur noch Sekunden. Und in dem Augenblick kommt das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und sie erschrecken sich, so wie Paulus fallen zu Boden, wie er war ja auf dem Weg nach Damaskus, gell?
Ja.
Und so wird das gestoppt. Dieses Dekret kann nicht in Kraft treten. Gott stoppt das und Jesus kommt. Und die umbringen sollen, werden jetzt selber umgebracht. Gott vernichtet sie alle, gell? Also die Treuen bleiben am Leben. Die sind an diesem Tag, sollen sie verschwinden. Sollen sie sterben. Aber sie sterben nicht, sondern die sie verfolgen, die sterben. Gott macht kurzen Prozess und an diesem Tag werden alle Gottlosen vernichtet.
Ist für die meisten Menschen ja total unfassbar.
Ja, das ist ja klar, ist das also. Der Johannes, der schreibt ja auch einen Satz und der ist für mich persönlich auch sehr wichtig. Aber der ist im Studienheft und in diesen Lektionen gar nicht erwähnt. Johannes schreibt, wir sind von Gott. Und damit meint er sich und die Apostel, seine Kollegen. Wir, die Apostel, wir sind von Gott. Und die ganze Welt liegt im Bösen, liegt im Argen. Oder andere übersetzen, die ganze Welt ist unter der Herrschaft des Bösen. Die ganze Welt. Und in Offenbarung 13, Vers 8, da steht, und alle, die auf Erden wohnen, beten das Tier an,
ja.
Das Mahlzeichen. Alle, die auf Erden wohnen. Natürlich aufgenommen diese kleine Schar. Diese kleine Schar, die treu geblieben ist, die ist natürlich wie nicht. Aber sonst alle, die auf Erden wohnen, beten das Tier an und nehmen das Mahlzeichen an. Und das ist eine klare Aussage und das ist von Gott uns zur Kenntnis gegeben, prophetisch. Und wir glauben das. Die es nicht glauben, das ist ihre Sache. Aber wir glauben das und das wird sich auch erfüllen. Und Jesus hat gesagt, alles, was geschrieben ist, prophetisch geschrieben ist, das muss erfüllt werden. Und wir glauben das. Ja, also wie gesagt, ich habe diese ganze Sache, die ist jetzt so, also Endzeit-Szenario. Ich habe das überschrieben mit einer Hauptüberschrift, die Hochzeit des Lammes. Die Hochzeit des Lammes. Und die Hochzeit des Lammes beginnt 1844 und reicht bis in die Ewigkeit. Das heißt also, von 1844 bis Ende der Gnadenzeit, diese Hochzeit ist die Vermählung. Die Vermählung. Und nach der Wiederkunft findet die Hochzeitsfeier statt. Das wird dann gefeiert an den Tischen mit Essen und Trinken, gell?
Die Vermählung findet zwischen Christus und der Gemeinde statt. Das heißt, diejenigen, die Gott treu sind.
Ja. Ja, und ich hab also hier steht biblische Texte und die Schwester Weil bringt es auf den Punkt und schreibt, ich sah, das wurde ihr gezeigt, ich sah, dass Jesus im Allerheiligsten mit dem neuen Jerusalem vermählt wurde. Das hat sie gesehen. Nun, wenn ich das neue Jerusalem, das sind nicht die Mauern und das Gold, sondern das sind die in diesem neuen Jerusalem, die Menschen, das sind die Erlösten. Sie hat gesehen, dass in dieser Zeit, auf dem Jesus im Allerheiligsten ist, dass Jesus mit dem neuen Jerusalem vermählt wurde. Und das ist meine Erklärung, also das ist nicht auf meinem Mist gewachsen.
Ja.
Ich habe das alles aus der Bibel heraus, aus dem Studium, aus dem Egeweit und das ist im Einklang mit dem, was in der Bibel steht. Es gibt ja viele Bibelstellen, die das also auch von Gericht sprechen und so, die Hochzeit, das in Matthäus 22 und Matthäus 25 und es wird sehr oft von diesen Dingen geschrieben in der Bibel. Aber es braucht sehr viel Zeit, bis man das alles herauskristallisiert und heraus und ordnet.
Mhm.
Und habe ich das überschrieben, die Hochzeit des Lammes. Und wenn man heute, wenn jetzt bei uns gepredigt wird von der Hochzeit des Lammes, dann in einem kurzen Satz, natürlich die Hochzeit des Lammes, wenn Jesus wiederkommt, dann findet die Hochzeit statt. Und da haben Sie ja recht. Aber die Vermählung, die standesamtliche Vermählung, das entfällt. Und das ist das, worauf die Bibel ja großes Gewicht legt. Wie kann ich die Hochzeit feiern, wenn ich gar nicht dabei bin? Hier im Untersuchungsgericht fällt ja die Entscheidung, bin ich Braut, bleibe ich Braut, und wenn ich Braut bleibe, dann werde ich versiegelt. Dann bin ich natürlich auch bei der Hochzeit dabei.
Ja.
Bin ich jetzt im Lebensbuch und falle heraus, weil mein Leben nicht in Ordnung ist, dann werde ich bei der Hochzeit, wenn es gefeiert wird, nicht dabei sein. Und deshalb ist es sehr wichtig, und deshalb habe ich dieses ganze Panorama überschrieben, die Hochzeit des Lammes. Da ist alles drin, da sind die sieben Gemeinden drin, die sieben Siegel drin, die sieben Posaunen drin, die sieben Plagen drin, die Wiederkunft und anschließend, nach der Wiederkunft, das allererste, was dann geschieht, ist, diese Hochzeit wird gefeiert. Jesus hat seine Braut, also die Gemeinde, die untauglich waren, also die nur Scheinchristen waren, die sind schon weg. Und mit der Braut, mit der richtigen Braut, mit seiner Gemeinde, wird nach der Wiederkunft dieses Hochzeit gefeiert. Und das wurde im alten Israel, dieses dritte Fest, das sogenannte Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest fand ja nach dem Yom Kippur statt. Und das ist das, das haben die Juden damals gefeiert. Und das feiern wir, wenn Jesus wiedergekommen ist. Die Juden, die erlöst werden, und die Heidenchristen, die jetzt auch erlöst werden aus unserer Zeit, die feiern dann diese Hochzeit nach der Wiederkunft Christi im Himmel.
Ich habe noch eine Frage, und zwar,
ja.
Wie gesagt, viele wollen ja, die gläubig sind, nach dem Halten der Gebote gerechtfertigt werden.
Ja.
Aber die Rechtfertigung kommt doch aus dem Glauben.
Ja, nun ist es ja so, dass das Satan immer versucht, Keile zwischen Gehorsam und Glauben zu Keile hineinzuschieben. Und das Ganze ist, wie wir sagen, ist ein Trick. Glaube, Gehorsam und Glaube gehört zusammen. Und wir haben, also ich habe sehr früh schon als Kind begriffen, dass das Ganze unter dem Begriff Glaubensgehorsam definiert wird. Glaubensgehorsam. Da zwei Spiders drin. Einmal der Glaube, Gnade und Gehorsam, das sind die Gebote. Das kann man nicht trennen. Und Satan versucht das zu trennen und sagt, gut, die einen haben den Glauben, die anderen haben die Gebote und so, die Gebote sind nicht fertig, der Glaube reicht. Der Jakobus bringt es auf den Punkt und sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Ein toter Glaube ist nicht fertig. Ein lebendiger Glaube, da sind die Gebote mit dabei. Und Jesus hat prophetisch gesagt in Psalm 40, Vers 9, deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Das heißt also, der Glaube und das Gesetz ist kein Widerspruch. Nur, weil die Juden, weil Paulus das erkannt hat, dass die gläubig gewordenen Juden auf dem Gesetz, das war ein Steckenpferd war für sie. Das Gesetz. Dann sagte er, musst ihr diesen Juden sagen, diesen gläubigen Juden, wenn ihr euch auf das Gesetz beruft, dann habt ihr Christus verloren, dann ist euer Gesetz ohne Christus, ohne diesen Erlöser ist das Gesetz nichts wert. Aber an und für sich, das hat er ja nur überspitzt gesagt, deshalb hat er ja dann die Frage gestellt, wie hebt der Glaube das Gesetz auf? Sagt er, das sei ferne. Das Gesetz richtet den Glauben auf. Das Gesetz hebt den Glauben nicht auf, sondern im Gegenteil, das Gesetz oder der Glaube richtet das Gesetz auf. Also, das ist eine Sache, das ist wie eine Medaille, wie ein Geldstück auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Auf der einen Seite ist der Glaube, auf der anderen Seite die Werke, die Gebote. Und das gehört zusammen. Und wenn er und Satan versucht, das zu trennen, und wenn ihm das gelingt, dann hat er schon gesiegt. Und die meisten erkennen das nicht und sagen, ja, wir brauchen keine Gebote, wir haben die Gnade und reicht das, das braucht man alles nicht. Und das ist ein Irrtum, weil das gehört zusammen. Echter Glaube ist zugleich echter Gehorsam. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Das ist Glaubensgehorsam. Glaubensgehorsam, das gehört zusammen. Wer das trennt, der trennt sich von Gott, der trennt sich vom Leben, der hat keine Chance. Ja.
Ja, ich bedanke mich dafür, wünsche dir Jahwes Segen.
Dankeschön, wünsche ich dir auch, ja. Ja, ich möchte also das, was ich kann, nicht mehr und nicht weniger, und das, was ich kann, ich bin ja noch nicht fertig mit dem Studium. Ich betreibe ein intensives Studium und ich bin mittendrin. Und wenn etwas Neues in Zukunft, dann mache ich mir eine Notiz und das ist alles Makulatur. Es haben mir schon viele gesagt, du musst ein Buch schreiben. Das bist du, also ich kann das nicht, ich habe diese Gabe nicht, ich habe diese Fähigkeiten nicht, ich kann kein Buch schreiben. Ich kann das nicht, andere können das. Andere wie können Bücher schreiben, so, ich kann das nicht. Ich kann das grafisch ein bisschen aufzeichnen, das kann ich. Ja. Mit ganz einfachen Mitteln und so, aber mehr kann ich nicht. Und das kann ich natürlich dann so im Gespräch, so wie jetzt mit dir oder so, das kann ich dann sagen, oder wenn jemand wünscht, so sag du also, ich habe gehört das und das, dann nehme ich mir das mit und erkläre das dann so und dann ist die Sache fertig. Menschen, wenn sie Interesse haben, dann können sie das hören und so. Was sie dann damit machen, das ist dann ihre Sache. Ich mache das, was ich kann. Ich möchte nur eines, Gott hat eine Verheißung gegeben, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Und das ist mein Prinzip.
Das ist richtig.
Ich bitte Gott, und das ist immer mein Gebet, lieber Studium und Gebet, dass Gott mich in seine Wahrheit weiterführt, mir weitere Erkenntnisse schenkt und so. Denn das, was ich jetzt vor 10 Jahren wusste, ich vieles noch nicht, obwohl ich jetzt schon viele Jahrzehnte geforscht habe. Aber es ist wahrscheinlich bei Gott auch so, dass er genau weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und dann fließt es, wenn mein Herz offen ist oder wenn jemandes Herz offen ist, dass der Heilige Geist eindringen kann, dann fließt das. Und der Jesus sagt ja einmal, dass in eurem Inneren ein Brunnen entsteht, aus dem lebendiges Wasser fließt. Und das möchte ich möchte so ein Brunnen sein, aber dieser Brunnen bin nicht ich, sondern die Quelle ist Gott selbst. Aber wenn ich offen bin, dann kann der Heilige Geist mich lenken und mir zeigen, was Wahrheit ist und was die Geister zu unterscheiden und so. Das kann ich von mir aus nicht. Das macht der Heilige Geist und ich bin sehr froh, dass mir Gott sehr viele Möglichkeiten gegeben hat, so viele Unterlagen, so vieles. Ich habe mich gar nicht anstrengen müssen. Wenn ein Mensch bereit ist, die Wahrheit, die göttliche Wahrheit anzunehmen, Gott sorgt dafür, für das Material, ich bekomme alles geschenkt. Ich bekomme alles geschenkt. Also ich staure, ich komme aus dem Staunen gar nicht heraus, gell? Ich komme aus dem Staunen gar nicht heraus. Ich muss mich gar nicht, von dir bekomme ich Sachen, vom Hartmut bekomme ich Sachen, von ganz anderen Quellen, mit denen ich nie gerechnet hätte. Aber wenn jemand bereit ist, zur Wahrheit Ja zu sagen und diese Wahrheit und Lust auf diese Wahrheit hat und Hunger und Durst nach Wahrheit, dem wird Gott diese Wahrheit kundtun. Er wird sie dir kundtun, er wird sich jedem kundtun, der dafür bereit und offen ist.
Amen. So ja. Sei es.
Ja, das Evangelium muss verkündigt werden zum Zeugnis für alle Menschen. Aber es wird nicht verkündigt, damit alle sich bekehren, sondern zum Zeugnis.
Das
müssen wir hören und dann muss Gott respektiert jede Entscheidung, ob sie für oder gegen ihn ist. Gott respektiert das. Aber die Menschen müssen hören und müssen die Gelegenheit bekommen, sich zu entscheiden. Und Gott respektiert jede persönliche Entscheidung, ganz gleich wie sie ist. Natürlich möchte Gott alle retten, aber er kann nur die retten, die bereit sind, seinem Willen zu gehorchen und das zu tun, was er eigentlich auf dem Programm hat. So, also du hast mir schon alles Gute gewünscht. Ich wünsche dir auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.